Jetzt gehen wir in die nächste Fragerunde. Es beginnt Frau Diekmans für die FDP-Fraktion.
Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Fragen der Flurbereinigung. Und zwar hatte Herr Dr. Boos ja schon angesprochen, dass da Schwierigkeiten bestehen können. Und ich frage Herrn Professor Frank, ob Sie ein Konfliktpotenzial sehen, ob durch zu erwartende unterschiedliche Rechtsvorschriften zur Flurbereinigung in den Ländern hinsichtlich des von den Bund und Ländern gemeinsam getragenen Förderrechts im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben Agrarstruktur und Küstenschutz. Ist da ein Konfliktpotenzial durch die zu erwartende gesetzliche Regelung zu sehen? Und wenn ja, wie könnte das gelöst werden?
Vielen Dank. Jetzt fragt Frau Wolf für die SPD-Fraktion.
Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Boos. Das heißt, ich habe mehrere Fragen. Ja. Zum einen ist ein Punkt noch nicht beleuchtet worden. Und da würde ich gern fragen, weil ich Abgeordnete aus den neuen Bundesländern bin, ob es eine unterschiedliche Einschätzung aus Ihrer Sicht, Sie sind ja Bundesvorsitzender der Landgesellschaften, ob es eine unterschiedliche Art des Verfahrens geben wird, wenn das Grundstückverkehrsgesetz eben geteilt wird und wenn die landwirtschaftlichen Flächen in Länderhoheit gehen. Vielleicht könnten Sie dazu Ausführungen machen. Und dann würde ich einfach, um es auch mal ganz praktisch zu erleben, von Ihnen mal ein Beispiel haben. Wie wäre es denn, wenn es im Dreiländereck Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen so einen Fall gibt? Wie sieht es denn da aus und wie kann man denn einschätzen, wenn unterschiedliche Gesetzgebungen in den Bundesländern vorhanden sind oder wenn sich ein Land überhaupt nicht zu einer neuen Gesetzgebung durchgerungen hat und es keine Regelungen gibt auf Länderebene? Wie sieht das dann aus und wie kann ich das auch im Zusammenhang sehen mit Vereinfachung und Bürokratieabbau? Das sind für mich Fragen und dann noch einmal in Bezug auf das Flurbereinigungsrecht, wenn wir an einen Fall kommen, wenn es zur Enteignung kommt. Jetzt ist es ja eindeutig geregelt. Wie sieht das aus, wenn es in Länderhoheit gegeben wird? Schönen Dank.
Vielen Dank. Jetzt fragt Herr Ramelow für die Fraktion Die Linke.
Herr Glück, ich denke, wir waren gemeinsam im Lübecker Konvent. Ich war damals als Vertreter des Thüringer Landtags im Lübecker Konvent. Sie waren als Vertreter des Bayerischen Landtages. Und wir hatten dort eine Erklärung gemeinsam verabschiedet, dass die Föderalismusreform notwendig ist, aber dass ein Teil dessen, was anzustreben ist, die Stärkung der Länderparlamente ist. Deswegen frage ich jetzt speziell auch bei Ihnen, nach von Hans Eichel stammt der Satz, als er Bundesratspräsident war, der denkwürdige Satz, dass die exekutiven Fachbruderschaften das Gesetzgebungsverfahren beherrschen. Und wenn ich heute Morgen so höre, die Diskussion über Raumordnung und Bauwesen, weiß ich ungefähr, was er meint damit. Ich würde Sie gerne fragen, wie bei dem Entflechtungsverfahren, das hier zur Diskussion steht, tatsächlich die Wirkung, die wir mal beabsichtigt hatten, nämlich Stärkung der Landesparlamente zu erzielen ist. Oder teilen Sie meine Sorge, dass zum Schluss der ganze Gesetzgebungstext dann abgehandelt wird von den exekutiven Fachbruderschaften und die Parlamente dabei auf der Strecke bleiben? Meine zweite Frage geht an Herrn Professor Spanowski. Herr Professor Spanowski, Sie haben zu dem Thema, über das wir im Moment hier verhandeln, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme sehr grundsätzlich angemerkt, das Risiko eines schädlichen Wettbewerbs der Länder mit Nachteilen im Bereich der Raumverträglichkeit, die Gefahr der Preisgabe von Vorteilen im Wettbewerb im Planungssystem in Europa und so weiter und so weiter. Ich muss es Ihnen ja nicht vorlesen, Sie haben es geschrieben. Ich frage Sie in der Konsequenz, was bedeutet das eigentlich zur Sicherung der gleichwertigen Lebensbedingungen in der Bundesrepublik? Und frage darüber hinaus, ob Ihnen die Stellungnahme der Akademie für Raumordnung, ARL, bekannt ist, die die vorgeschlagenen Regelungen ja für hochgradig verfassungswidrig erachten. Und ich würde gerne Ihre Sicht dazu hören.
Vielen Dank. Jetzt fragt Herr Dr. Geb für die CDU-CSU-Fraktion.
Danke, Herr Vorsitzender. In seinem Eingangsstatement hatte Herr Battis unter anderem ausgeführt, dass es schon unter europäischen Aspekten, Stichwort territoriale Kohäsion, erforderlich sei, dass der Bund weiterhin tätig bleiben müsse. Nun frage ich Herrn Glück und Herrn Professor Kirchhoff. Sicherlich besteht die Pflicht für den Landesgesetzgeber, sich an übergeordnetes Recht zu halten. Gibt es denn Bedenken an der Fähigkeit der Länder oder, das mal ganz derb gefragt, hält man die Länder für zu bieder oder noch schlimmer für zu blöde, um das umzusetzen? Die Frage stellt sich ja und die zieht sich ja manchmal wie ein roter Faden durch einige Erklärungen der Sachverständigen, als würde es wirklich um den Untergang des Abendlandes gehen, wenn Dinge nicht vom Bundesgesetzgeber, sondern vom Landesgesetzgeber geregelt werden.
Vielen Dank. Jetzt abschließend dieser Runde Frau Behm für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Meine Frage richtet sich an den Herrn Dr. Boss. Und ich möchte damit das, was die Kollegin von der FDP angesprochen hat, nämlich die möglichen Konflikte durch unterschiedliche Rechtsvorschriften zur Flurbereinigung in den Ländern hinsichtlich der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz, noch etwas vertiefen. Ich frage ganz konkret, ist ein Rückzug des Bundes aus der Mitfinanzierung der Flurbereinigung aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz wahrscheinlich, wenn die Flurbereinigung Länderprogramm wird? Und müssen die Bundesländer bei einer Streichung der Flurbereinigung aus der GAK im Hinblick auf mögliche Kofinanzierung für die Flurbereinigung eigenständige Förderprogramme in Brüssel notifizieren lassen? Wie sehen Sie das? Und wenn ja, steht das dem Bemühen des Bundes zur Verabschiedung eines einheitlichen nationalen Strategieplans für die Verordnung zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes, also die ELA-Verordnung, entgegen oder ist das Ihrer Meinung nach vereinbar?
Vielen Dank. Wir treten dann wieder in die Antwortrunde ein. Wir beginnen diesmal wieder mit Herrn Kollegen Glück auf die Fragen von Herrn Ramelow und Herrn Dr. Geb.
Ja, verehrte Kollegen, ich danke Ihnen für die Anfragen oder auch schon die Akzente, die sichtbar waren. Ich will mich kurz fassen. Die jetzt vorgesehene Regelung ist natürlich eine erhebliche Stärkung der Landesparlamente, denn in all den Themen, in denen künftige Rechtsetzung durch die Länder notwendig ist, ist es nur möglich durch Beratung und Beschlussfassung im Parlament. Und es ist eben ein entscheidender Unterschied zum bisherigen Beteiligungsföderalismus, der über die Exekutiven gelaufen ist, wo im Zweifelsfall in den ein oder anderen Regelungen wir vielleicht noch einen Staatsvertrag so nach dem Motto haben, friss oder stirb, um es salopp zu sagen, weil sonst das Ganze kippt. Und das heißt, ja, die Herren Ministerpräsidenten leiden latent schon unter Entmachtung. So wird es natürlich nicht der Fall sein, aber Und zwar dieses, meine Damen und Herren, geht im Kern jetzt nicht darum, dass dann die Landtage mehr Macht haben, sondern dass zunächst einmal für die Bevölkerung klar ist, für die Wählerinnen und Wähler, für die Bevölkerung in einzelnen Ländern, wer hier Gestaltungsmöglichkeiten hat und wer die Verantwortung hat. Und es geht immer um beides, um die Gestaltungsmöglichkeit und um die Verantwortung. Und deswegen wird es einen deutlichen Zuwachs geben, je nachdem, wie die Regelung im Einzelnen aussieht. Die will dem Endergebnis, kann ich auch nicht vorgreifen, aber so wie die Dinge jetzt als Entwurf vorliegen. Und ich habe auch keinen Zweifel, dass die Landesparlamente in der Lage sind, dieses entsprechend kompetent wahrzunehmen. Es ist auch eine Herausforderung an die Landesparlamente und sie müssen da natürlich auch entsprechend bereit sein, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also ich sage es wieder etwas salopp, jeder von uns, jedenfalls in der Politik, kennt ja auch die Mechanismen. Bei bestimmten Themen kann man immer sagen, ja, die im Bund haben uns das aufgezwängt, wir würden es natürlich anders machen. Zuständigkeit heißt auch immer die entsprechende Verantwortung übernehmen, auch im unpopulären Bereich. Aber es ist insgesamt durch größere Transparenz und durch stärkere situationsgerechte Differenzierungsmöglichkeiten ein Zuwachs auch für die Demokratie und für die Entwicklung im Lande, da bin ich ganz sicher. Und ich traue mir für die Landesparlamente in Deutschland zu sagen, wir werden das auch kompetent tun können für die Bereiche, für die wir dann zusätzlich zuständig sind.
Ja, vielen Dank, Herr Glück. Jetzt Herr Professor Kirchhoff auf die Frage von Herrn Dr. Geb.
Herr Geb, ich bin geradezu dankbar für diese Frage, weil sie nämlich den Finger auf die Wunde legt, was so subkutan, ohne dass man es merkt, sehr oft durch die Fragestellungen und durch die Argumentationen hindurchschwenkt. Okay. Selbstverständlich ist der Bund nicht einfach, weil er größer ist, besser. Das können die Länder genauso, das können die Kommunen genauso. Das Bundesverfassungsgericht sagt sogar bei der Frage Hochzonung von Gemeindeaufgaben auf Landkreise, das darf man nicht machen, einfach in einem unspezifizierten Vorwurf, geringere Verwaltungskraft oder sowas. Das mag in einem einzelnen Extremfall mal der Fall sein. Aber sonst, der Bund ist genauso gut ausgestattet. Wenn es um die Bundeseinheitlichkeit einer Aufgabe geht, die notwendige Bundeseinheitlichkeit, dann ist das Argument Bund gefragt, sonst Länder und gemeinsam und Gemeindeverbände genauso. Also der Bund garantiert territoriale Einheitlichkeit, ist aber nicht ein besserer Garant für Europarechtmäßigkeit oder Verfassungsmäßigkeit. Es geht immer um den Charakter der Aufgabe, wenn die einheitlich erfüllt werden muss. Aber die Fragestellung, das können die kleinen Länder nicht, weil das der große Bund, Bruder Bund so gut macht, die ist völlig falsch gestellt.
Vielen Dank. Als nächstes ist jetzt Herr Dr. Boos auf die Fragen von Frau Wolf und Frau Behm.
Ja, wenn ich beginnen darf mit den Fragen von Frau Behm. Und Frau Wolf hat ja zum Teil ähnliche Fragen gestellt, die also in die gleiche Richtung gehen. Es ging einmal um die Frage von Konflikten zwischen, also Konflikten, die sich durch unterschiedliche Rechtsvorschriften in den Ländern ergeben würden. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, natürlich müssen die Länder keine unterschiedlichen Rechtsvorschriften erlassen. Das ist immer der wesentliche Vorbehalt, unter den man alle diese Anmerkungen zu dieser Frage stellen muss. Wenn Sie es denn tun, ist davon auszugehen, dass Sie dann von der alten Regelung abweichen. Warum sollten Sie es sonst tun? Und dann gibt es natürlich Veränderungen zwischen den Ländern, also an den Grenzbereichen, um auf die Frage von Frau Wolf zu kommen. Wenn also Betriebe im Dreiländereck, wie in Ihrem Beispiel genannt, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, und dort gibt es eine Reihe Betriebe, die aufgrund ihrer Größe auch länderübergreifend wirtschaften, auf unterschiedliche Rechtsvorschriften in den beiden Ländern treffen, dann gibt es da halt zusätzlichen Aufwand für die Betriebe. Sicherlich trifft das sehr wenige Betriebe, das ist ganz klar. Und es könnte natürlich auch sein, wenn sich durch unterschiedliche Rechtsvorschriften beispielsweise bei der Pachtung die Konkurrenzsituation im Pachtmarkt verändert und die Preise sich dadurch verändern, dass dann also auch in diesem Bereich gewisse Wettbewerbsunterschiede auftreten. Das wird sehr schwierig sein, das zu messen. Und die Frage ist immer, werden es die Länder tun? Die kann niemand beantworten. Wohl kann man beantworten, ich habe eben vom Pachtrecht gesprochen, dass beim Grundstücksverkehr dort durchaus Bestrebungen da sind, auch in der Vergangenheit da waren, dass nach Meinung einiger Länder durchaus sehr aufwendige Verfahren, Verwaltungsverfahren zur Überwachung und Genehmigung des Grundstücksverkehrs abzuschaffen. Und wenn dann natürlich die Zugangsvoraussetzungen für Nichtlandwirte zu landwirtschaftlichen Flächen in Ländern unterschiedlich geregelt sind, dann bin ich ziemlich sicher, dass das durchschlägt auf Pachtzinsen für Landwirte, die dann von Nichtlandwirten Flächen pachten werden. Und das ist eigentlich der Punkt, der uns bewegt. Wir sagen, es ist nicht gut, wenn da in diesem Bereich für die Landwirte Wettbewerbsverzerrungen auftreten. Zur Frage von Frau Behm, was die Mitfinanzierung des Bundes in der Flurbereinigung anbelangt. Auch das ist spekulativ. Natürlich ist der Bund auch jetzt noch in der Lage, auch nach der Neuregelung wäre er in der Lage, die über die Gemeinschaftsaufgabe, Verbesserung der Agrarstruktur, Küstenschutz, die Flurbereinigung in den Ländern zu unterstützen, mitzufinanzieren. Wenn er keine Zuständigkeiten im Rechtsbereich hat, könnte ich mir vorstellen, dass das seine Motivation mitzufinanzieren doch reduzieren wird. Aber auch das ist natürlich spekulativ und auch sicherlich eine Frage der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Ja, ich denke, das waren so im Wesentlichen die Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann ist jetzt Herr Professor Spanowski dran mit der Frage von Herrn Ramelow.
Schriftlichen Ausarbeitung habe ich dieselben Themenfelder behandelt wie heute schon in meinen mündlichen Ausführungen, habe mich immer nur auf die Aufgabenstellung der Raumordnung bezogen. Insofern war es keine grundsätzliche Bewertung des Gesamtentwurfs, sondern ich habe die Gefahren beschrieben, die entstehen, wenn man in dem Bereich der Raumordnung die notwendigen Korrekturen nicht vornimmt. Und es ist klar, dass ich die Gefahren erstmal an den Anfang gestellt habe und aufgelistet habe. Weil wenn ein Paket schon geschnürt wird, würden Sie es vielleicht sonst nicht mehr lesen, wenn ich nicht die Gefahren gleich an Anfang gestellt hätte. Sie sind aber im Detail dann auf den Folgeseiten eingehend erläutert. Zum nächsten Punkt, Herstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das ist eines der Zentralpunkte, die dafür sprechen, die Raumordnungskompetenz für den Gesamtraum beim Bund zu belassen. Wenn man keinen Abschied nehmen möchte von der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, dann muss man eine Koordinierungsfunktion auf der gesamträumlichen Ebene verankern.
Vielen Dank. Dann wird jetzt die Antwortrunde abgeschlossen durch Professor Götz zur Frage von Frau Dickmanns.
Ja, herzlichen Dank. Ich will mich beschränken, Frau Abgeordnete, auf den Küstenschutz, weil mir das näher am Herzen liegt. Ich komme aus Oldenburg, wir sind nur 30 Kilometer von der Küste entfernt. Und ich denke, es kann zu unterschiedlichen Regelungen dann kommen. Die Gefahr ist dann gegeben, gerade in diesem Bereich, wenn der Standortwettbewerb einsetzt. Und den haben wir sehr kräftig vor der Haustür. Also zuletzt, und das ist sicherlich bundesweit bekannt, um den Containerhafen in Wilhelmshaven. Wir haben deswegen, und da möchte ich Herrn Kollegen Kirchhoff widersprechen, der Bund ist nicht besser als die Länder bei der Umsetzung europarechtlicher Vorschriften, Richtlinien, bisweilen doch. Denn natürlich sind wir, und da beziehe ich die ganze Region ein, aber auch das Land Niedersachsen, daran interessiert, dass dieser Hafen realisiert wird. Und entsprechend haben insbesondere wir im Moment Schwierigkeiten, Konflikte mit der Umsetzung der FFH-Richtlinie. Das hat damit zu tun. Oder nehmen Sie einen anderen Konflikt, da geht es ebenfalls um Standortwettbewerb. Da ging es um das Weser, um das Ems-Sperrwerk, was in einem engen Zusammenhang mit einer sehr erfolgreichen Werft in Papenburg auch zu tun hat. Auch da sind Fragen des Standortwettbewerbs aufgetaucht und Niedersachsen hat seine Trümpfe ausgespielt. Wenn es um solche Großprojekte im Küstenbereich geht, dann ist es ein landesweites Interesse. Insofern ist es vielleicht etwas anderes als im Bereich der Flurbereinigung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann auch zu unterschiedlichen Regelungen kommt, um in diesem Standortwettbewerb nicht schlechter dazustehen als die konkurrierenden Länder.